Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, hallo, ich begrüße Sie an Ihrem wahrscheinlich Radio oder Smartphone, Weltempfänger, Dosentelefon, wie auch immer Sie uns hören. Hauptsache, Sie hören uns. Guten Tag. Es geht ja hier bei Plus 1 immer ums große Ganze, kann man sagen. Also ein bisschen um die Frage nach dem Sinn im Leben. Es geht um Zwischenmenschliches, um Familie, Freunde, Beziehung. Und wir fragen uns und andere immer wieder, wie wollen wir eigentlich bitteschön leben? Heute zum Beispiel lernen wir Alexander kennen. Der kommt aus der Nähe von Köln, ist 21 und hat im letzten Jahr einen seltenen Knochentumor diagnostiziert bekommen. Und über Instagram teilt er seine Erfahrungen.
Jetzt sehen viele Leute, okay, der hat den Scheißkrebs, der echt selten ist, in der aggressivsten Form und das Bein musste ab und trotzdem kann er noch lachen. So kam das dann. Eigentlich, weil ich nach Leuten gesucht habe, die mir Mut machen können.
Ja, und warum das mit dem Mut machen natürlich gar nicht so einfach ist, das erzählt er uns nachher noch hier in Plus 1. Und wie immer habe ich auch jemanden dabei und das ist heute eine meiner, ich würde mal schätzen, 64 Dreiviertel Lieblingsnachbarin. Und zwar die Künstlerin Marina Schmiechen. Hallo Marina.
Hallo Sonja.
Wir wohnen ja nicht direkt nebeneinander, eigentlich nicht mal auf derselben Etage, sind aber verbunden durch, wie ich sie nenne, die stille Katzenpost.
Ja, oder die Katzentreppe.
Oder die Katzentreppe. Jetzt ist es so, jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, wow, wieso reden die denn über Katzen? Ich meine, Katzen ist immer so ein Thema, ne? So eigentlich ein banales Thema, aber Cat-Content im Internet zieht immer. Sobald irgendwelche Katzen irgendwo auftauchen, drehen die Leute durch oder man wird ein bisschen veräppelt, wenn man zum Beispiel als lesbisch lebende Frau zwei Katzen zu Hause hat, als quasi Kinderersatz. Was meinst du, woran liegt das? Warum polarisieren Katzen so? Was machen Katzen mit Menschen?
Das weiß ich auch nicht. Irgendwie wird man wirklich in eine Schublade gesteckt. Ja. Also ich bin auf Elite-Partner mal gewesen und da hatte ich das Gefühl, weil man gibt dann an Tiere, dann habe ich Katzen angegeben und habe gar keine Schreiben bekommen, weil ich wirklich denke, so Künstlerin mit Katze, also das will kein Mensch haben. Aber warum das jetzt so ist, kann ich gar nicht sagen.
Und du meinst, das ist so das Image der verschrobenen Künstlerin, ja?
Eigentlich schon, ja. Hm.
Aber die große Lebens-, fast Existenzfrage bei Katzenbesitzern ist ja immer, also wir lieben unsere Katzen auf irgendeine komische Art und Weise, aber lieben unsere Katzen uns auch? Oder sind wir einfach nur da zum Dose aufmachen?
Ich glaube, wir sind nicht nur zum Dose aufmachen da, sondern auch, ich habe manchmal das Gefühl, dass er einen auch so beschützt. Also irgendwie haben wir ja eine Funktion auch für die.
Marina Schmiechen, meine Nachbarin und meine Katzenschwester, möchte ich fast sagen, ist heute hier zu Gast. Meine Frau legt nie die Socken in die Schublade, wenn sie Wäsche vom Ständer nimmt. Sie packt immer alles auf die Kommode. Vielleicht kennen Sie das. Also Ihre Kinder bringen nie den Müll runter. Dafür lassen sie immer ihren Müll überall immer liegen. Oder, weiß ich, die Kollegin, die redet immer nur von sich und fragt nie, wie es Ihnen geht. Fällt Ihnen da was auf? Also ich meine, das geht ja so nicht weiter. Wir brauchen an dieser Stelle bei diesem Immer und bei diesem Nie unbedingt Martin. Also Martin Kess, der ist nicht nur bekannt als Mann von Charlotte Roche im Spotify-Podcast Pardiologie. Martin beantwortet uns in seiner unendlichen Güte, in seiner unendlichen Weisheit als Mensch auch jede Woche schwierige Beziehungsfragen. Hallo Martin.
Hallo Sonja, hallo Marina.
Hallo Martin.
Warum? Ich hätte einen Tipp für diese Elite-Partner-Geschichte.
Oh ja, gerne.
Ja, aber ich habe gelesen, dass bei Tinder Leute extra Hunde ausleihen, um sich mit diesen Hunden ein Profilfoto zu machen, weil das größeren das Erfolg hat.
Okay, also sollte ich mir einen Hund ausleihen?
Ja, Dogfishing nennt
sich das. Und auf Tinder gehen?
Ja, oder auch bei, ich glaube, der Hund funktioniert auch bei Elite-Partner.
Aber warum funktioniert denn Hunde besser?
Ja, es gibt auch Hundeleute und Katzenleute, sagt man, ne? Und also die Katze ist über dem Mensch und der Hund ist unter dem Mensch. Ja, offenbar funktionieren. Ja. Also offensichtlich funktioniert es mit den Hunden in der Gesamtheit besser. Vielleicht gibt es aber auch eine Elite-Partner-Katzenfreunde-Freundinnen-Sonderseite. Dann wird das auch mit der Katze was.
Das hat schon was fast von Fetisch, ja?
Aber Tinder ist doch nur was so mit schnellem Sex oder ich wollte eigentlich wirklich einen Partner und nicht nur
ein
gefaktes Foto, Hundefoto
also,
mit
das
Sex.
Ist lustig, also wir haben tatsächlich in unserer aktuellen Folge auch über Tinder gesprochen, weil ich unfreiwillig Zeuge eines Tinder-Dates geworden bin in der Öffentlichkeit und ich konnte nicht weg und die waren beide über 50 Und da ging es auch nicht um den schnellen Sex. Also ich glaube, wir tun Tinder unrecht.
Okay, dann probiere ich das mal aus.
Aber ja. Martin, also wenn dann Marina über Tinder einen Hunde- oder einen Katzenmensch gefunden hat, ist mal ganz egal, und es kommt mal in so einer Beziehung zu einem Streit und es fallen die Worte immer, du machst immer dies oder du machst nie das. Warum ist das Gift in Beziehungs- oder Familienstreits? Das ist die heutige Frage an dich.
Ja, weil das natürlich nicht stimmt. Also ich sage jetzt extra nicht nie stimmt, sondern ich sage, das stimmt nicht. Und die Worte immer und nie machen das, worum es geht, endgültig und trostlos und hoffnungslos, finde ich. Weißt du, wenn du zu deiner Partnerin sagst, du schmeißt immer alles auf die Kommode, dann ist das sozusagen die finale Beobachtung, Analyse, und dann ist deine Partnerin zu Recht sauer. Weil das, also das heißt, wenn man möchte, dass ein Streit eskaliert oder wenn man sich gerne trennen möchte, dann sollte man die ganze Zeit immer und nie sagen. Aber ja, es stimmt einfach nicht. Es stimmt, also vor allen Dingen nicht als Botschaft an den anderen. Wenn du über dich selber nachdenkst, dann kannst du ja in so Kategorien wie immer und nie nachdenken. Aber jetzt in einem Streit oder in einer Diskussion, wo wir doch eh wissen, es ist sinnvoller oder zielführender, Ich-Botschaften zu senden, statt Vorwürfe zu machen, dann ist doch dieses immer und nie ist so ein ultimativer und auch so ein resignierter Vorwurf. Also du machst mir nie Komplimente oder du flirtest immer mit deinen jungen Mitarbeiterinnen. So, du, ja, eben, du räumst nie auf. Anstatt zu sagen, ich habe das Gefühl, in unserer Abteilung Aufräumen und Organisation bist du möglicherweise ein bisschen unterrepräsentiert.
Wir kommen gleich nochmal zu diesen Ich-Botschaften, also dieses Ich-Empfinde. Aber ich möchte nochmal zu diesem Immer. Also ich habe im Duden nachgeguckt, da steht immer, ist ein Partikel, wirkt verstärkend in Aussage- und Fragesätzen. Das ist doch eigentlich ganz praktisch, wenn es verstärkend wirkt, um was zu untermauern. Also um zu untermauern, dass ich das so empfinde.
Ja, aber das guck mal, dann ist es ja ein rhetorisches Mittel, das ist ja eine Polemik. Und das führt doch zu einer Eskalation. Also das führt doch nicht zu einer Offenheit und zu einem Gespräch, sondern wenn mich jemand konfrontiert damit und zu mir sagt, du bist immer der Arsch, also dann kann ich, was soll ich dann machen? Also dann.
Du kannst dann mit einem Aber antworten. Aber ich bin zwar ein Arsch, aber ich habe auch ganz gute Seiten.
Ja. Und dazu, also selbst wenn wir jetzt, wenn wir es nicht in einem Vorwurf sehen, ich finde auch diese immer und nie ist auch in der Regel eine Überforderung. Also wenn ich mir etwas vornehme und ich sage zum Beispiel, ich möchte jetzt nie mehr besoffen irgendwas Peinliches machen. Ich weiß aber eigentlich, dass mir das nicht gelingt. Dann setzt das, weißt du, das bringt ja auch nichts.
Aber Martin,
das
ist dann think big. Man muss sich ja auch große Ziele setzen, um über sich hinauszuwachsen.
Ja, wenn du das so reflektiert dann kannst, dass du dir zugestehst, dass das Scheitern mit dazugehört, weil das, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber wir kennen das doch alle, dieses, du wachst mit einem fürchterlichen Kater auf und du sagst, du willst nie wieder in deinem Leben trinken. Und das hält genau bis 17.30 Uhr. So. Also dieses immer und nie, finde ich, ist total inkorrekt. Man sollte das streichen, weil das passt nicht zu Das ist, ja, im Grunde ist es unmenschlich in der Kommunikation.
Okay, verstanden. Wir machen es ja, wir streichen das jetzt mal. Und wir haben diese Frage ja auch auf Facebook gestellt und da hat uns geschrieben, Pandora Birdie Sarah Londe schreibt, eigentlich sollte man das Wort du auch vermeiden, lieber aus der Ich-Perspektive argumentieren. Also nicht du bist immer so, sondern eher ich empfinde das so und so. So vermittelt man seinem Gegenüber, dass man nicht anklagt, sondern hinterfragt. Aber ist das nicht eigentlich ein billiger Trick und leicht zu durchschauen?
Nee, ich würde meinen Job hier direkt an die abgeben, die da geschrieben wird. Das finde ich, nein, die hat total recht. Also es ist doch immer besser, mal darüber nachzudenken, also jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wieso bringt dich das so auf die Palme, dass deine Partnerin das so macht?
Nee, mich bringt das ja nicht auf die Palme.
Also, du
sagst. Ich räum's einfach weg. Ich weiß, sie macht es immer so, sie legt es immer auf die Kommode und ich räum's immer weg. Also es funktioniert. Trotz des immer und des nie.
Und verbindet euch das dann?
Ja, irgendwie schon. Du Martin, zum Schluss noch unser Hörer Uwe schreibt auch auf Facebook, Auf Projektion und Schuldzuweisung zu verzichten sei simpel und alles andere als leicht. Also wie schafft man das, in hitzigen Konfliktgesprächen diese doch potenziell gefährlichen Wörter wie immer und nie zu vermeiden?
Ja, da musst du, ich glaube, man muss zu so Tricks greifen, ne? Also so, es gibt doch so Therapeutentricks, das weiß ich nicht. Zum Beispiel du legst dir einfach einen Gummiring ums Handgelenk, das erinnert dich an was. Und das erinnert dich in der Situation daran, fall jetzt nicht wieder in dein altes Muster, mach jetzt nicht wieder den gleichen Fehler, reg dich nicht auf und sag nicht immer und sag nicht nie. Also da muss man, ich weiß nicht, also klar ist das schwer, weil in einer hitzigen Diskussion ist man ja eben nicht mehr bei sich. Man fällt immer wieder in diese Dinge zurück.
Und also nochmal, um auf dieses Gummiband zurückzukommen, du hast den dann um und immer, wenn du immer oder nie sagst, dann zeckst du dich selbst damit, oder?
Nee, dann ist es ja zu spät. Nein, ich glaube, du hast sozusagen, du fühlst das und das erinnert dich. Also du könntest dir natürlich genauso auch einen großen gelben Punkt hinter deiner Partnerin an die Wand hängen oder ein grünes Dreieck oder ich weiß nicht was. Das ist nur nicht so schön. Das ist ja schwer, aber du musst doch, ja klar, das geht doch nur, wenn du es schaffst, in dieser Streitsituation irgendwie so den Meter rauszutreten und zu gucken, was mache ich da gerade eigentlich wieder. Weil wenn man immer wieder da reintappt,
immer wieder.
Diese Verletzungen, die entstehen, die sind ja auch so schwer wieder wegzukriegen. Also wenn die gleichen Streits geführt werden über Jahre, immer mit den gleichen Verletzungen und Vorwürfen, dann ist es einfach schwer, diese Gräben wieder zuzukriegen, weißt du, und schön mit Blumen zuzuschütten, dass das einen nicht mehr an was Schlechtes erinnert. Und deswegen muss man aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert, sondern dass man versucht, sich selbst sowas wie eine gelbe oder eine rote Karte zu zeigen und zu sagen, okay, da gehe ich jetzt nicht, ich gehe jetzt da nicht rein. Ich habe das oft genug gemacht. Ich schaffe das jetzt, den Mund zu halten.
Martin, ich danke dir und ich freue mich darauf, dass wir mal streiten irgendwann.
Ja, das machen wir immer gerne.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Und wenn Sie eine Lebensfrage an Martin haben, ja, ob es nur zu einzelnen Wörtern in Streit ist oder irgendwas, was Sie zwischenmenschlich beschäftigt, dann fragen Sie Martin einfach und schreiben uns eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Wohnen Sie noch oder leben Sie schon? Das wäre ja mal das schwedische Möbelhaus von uns wissen. Also die meisten von uns wohnen wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, in Wohnungen oder in Häusern. Aber Sie lernen hier bei +1 ja jede Woche Menschen kennen, die irgendwie anders leben als die meisten. Und heute ist das Susanne, die ist vom schicken Zehlendorf in Berlin in eine Wagenburg gezogen, ohne fließend Wasser und mit Kompostklo. Und unsere Reporterin Henrike Möller hat sie dort besucht.
Es ist immer wieder überraschend, wie schnell man von Berlin aus doch gefühlt auf dem Land ist. Ich bin nicht weit weg von Downtown Berlin eigentlich. Ich bin gerade mal so 3 Stationen in Norden hochgefahren, nach Karow. Gut, neben mir brausen die Autos vorbei, aber sonst um mich rum ist hier alles voller Wiesen. Und ich muss mich hier fast so ein bisschen querfeld einschlagen, weil es keine richtigen Gehwege gibt. Ich bin drinnen in der Wagenburg und das ist super idyllisch und ruhig. Viele schöne bunte Wegen, die auch alle süß dekoriert sind, also ganz heimelig gestaltet. Und ich suche jetzt Susannes Wagen, der ist schwarz.
Hallo.
Hallo, Henrike, freut mich.
Hi.
Soll ich dir jetzt einfach folgen? Mal hinterher.
Ja, folg mir mal. Also, ja, ich bin irgendwie ein bisschen von der Spur.
Mein Gott, ist das schön hier. Ich bin komplett geflasht. Ein super cleanes skandinavisches Design im Wagen. Und es ist alles voller Glas hier, so eine Glasfront. Und ich schaue vor mir auf ganz viele andere schwarze Wegen. So, und da hast du deinen Arbeitsbereich. Und
das ist ein erhöhtes Bett.
Das sieht sehr bequem aus.
Genau, damit man was unten drunter verstauen kann.
Wann seid ihr hergezogen?
Ja, warte, im März ist es 7 Jahre her. Ich habe in Zehlendorf gewohnt, in Rheinhaus, in der Onkel-Toms-Siedlung. Das ist da, wo alle Architekten und was Professoren irgendwie hinwollen, weil es schick ist. Das sind Menschen, die meinen, irgendwo das perfekte Haus haben zu müssen, damit die irgendwie die Freunde gegenüber irgendwie zeigen können, ja, ich habe es auch geschafft. Und dann gucken, oh, der hat neue Designermöbel und wir haben die noch nicht. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen arbeiten, damit wir sie auch haben. Irgendeinen Tag habe ich einfach gesagt, so, also das, was hier gelebt wird an Werten, das kann es nicht sein. Man hat diesen Druck gehabt von außen, die Kinder müssen irgendwie früh Spanisch, früh Englisch haben und irgendwie, also was man alles irgendwie muss und was die Kinder, auch für die Kinder, was die alles können müssen. Und ich habe auch keinen Bock, genommen zu werden und deswegen bin ich auch hierher.
Hast du einen Kaffee?
Keine Umstände. Ich nehme auch ein Glas Wasser, außer du hast schon irgendwas aufgegossen. Aber
nö, ich mache dir auch schnell einen Kaffee.
Okay. So, hier drin ist ja jetzt keine Küche. Die ist nämlich in einem Extra-Waggon. Ja, heißt genau. Aber ja auch, dass du im Winter immer halt dir die Jacke überziehen musst und sagst, so, jetzt geht, wenn ich mir einen Kaffee machen will, dann muss ich jetzt raus.
Ja, und das nervt, ehrlich gesagt. Das ist aber, weil wir so eine große Familie sind, dass wir es extern haben.
Also, das ist eine Besonderheit bei euch.
Die meisten, die wohnen in einem Wagen. Also
ja,
die,
ja. So, da ist er. Hallo. Aber es ist ja eine recht große Küche auch, also ne, im Vergleich, also ganz zum...
Am Anfang, wo ich hier war, da kam ich so aus Zehlendorf. Wir haben sehr viel Feuer am Anfang gemacht, weil es voll geil ist, dass man einfach ein Feuer machen kann. Kannst du auch nirgendwo. Und da habe ich 3-4 wertvolle Gespräche am Tag geführt. Und es ist auch irgendwie wirklich eine Gemeinschaft. Also in Zehlendorf würdest du nicht hingehen zum Nachbarn und sagen, weißt du, mir geht's eigentlich total dreckig, weil so und so. Das will er gar nicht wissen. Er will doch nicht belastet werden mit deiner Problematik da. Das kannst du hier machen. Es ist sehr eng. Also ich meine, du kriegst wirklich mit, was die anderen machen. Und die kriegen mit, was wir machen. Das ist nicht was, was ich unbedingt gut finde. Aber es ist auch nicht schlecht, wie in dieser Situation, wo es eben Krisen gibt. Dass dann der Nachbar rüberkommt und sagt, ey, sag mal, kann ich euch helfen?
Also wenn ihr streitet, wenn es mal so...
Ja, wenn es richtig fetzt oder so. Das ist nicht dieses irgendwie machen unsere Tür zu. Und das, was der Nachbar immer macht, geht uns nichts an. Da erfährt man natürlich auch eine enorme Liebe und Akzeptanz hier, vor allem von Anderssein. Du kannst auch gerne das Bad angucken. Weil das
ja, hier ist eine Badewanne. Ja. Wo kommt jetzt das Wasser her?
Das kommt von der Wasserstelle, da hinter dem blauen Wagen.
Aber wie oft muss man dann Wasser holen?
Alle 2 Tage 2 Kanister. Man verbringt mehr Zeit hier mit solchen Elementardingen, wie zum Beispiel Heizen. Man zumal frieren die Wasserhähne zu und so. Wir haben hier Komposttoiletten, die müssen entleert werden. Mit solchen Problematiken hat jemand mit einer Wohnung sich nicht mehr rumzuschlagen.
Was für Freiheiten hast du heute, die du früher nicht hattest?
Ich habe die Freiheit zum Denken gekriegt. Ich habe Raum zum Denken.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn man hier so sitzt, ne, und dann so rausguckt, auch in den Herbstwald und diese Fläche vor sich hat, diese freie Fläche kann man wirklich gut denken.
Ja, so überlegen, was man noch macht. Das hat mir natürlich diese Umgebung und ich brauche auch die Natur um mich herum.
Also nachdenken darüber, was du wirklich willst, was dir wichtig ist im Leben.
Ja, weil ich meine, dass ich jetzt als Künstlerin arbeite, das hätte ich nicht vor 5-6 Jahren, also im Traum gedacht. Es macht Mordspaß. Ich bin hier zur Ruhe gekommen.
Wasserkanister schleppen, Kompostklo auf dem platten Land, wäre das was für dich, Marina?
Nein, auf keinen Fall.
Aber irgendwie spannend, oder?
Wenn man das ja, so ich frage mich gerade, sie hat doch auch Kinder, was die Kinder da zu diesem Umzug gesagt haben.
Tja, wissen wir jetzt natürlich nicht, wie die alt die sind, ne?
Ja, das ist schon...
Man muss sagen, Zehlendorf kommt nicht so gut weg. Wir wohnen ja in Berlin-Steglitz-Zehlendorf.
Das ist ziemlich nah dran.
Ist ziemlich nah dran. Aber ich finde, was sie zum Beispiel über Nachbarschaft gesagt hat, kann man jetzt aus unserem Haus zum Beispiel nicht sagen. Oder meinst du, unser Haus ist da irgendwie also, anders?
Unser Haus ist... Eigentlich, es gibt wirklich nette Nachbarn und ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich auch Sorgen hätte oder mich jemand anvertrauen würde, würde ich zum Beispiel zu euch kommen oder zu Finsters. Also ich fühle mich da auch geborgen. Und
ja, und die Nachbarn kann man sich halt nicht aussuchen, ob man jetzt in der Wagenburg ja genau, wahrscheinlich das auch
mich,
nicht. Ne?
Ja, das könnte mich, glaube ich, auch nerven, wenn ich irgendwie Ärger habe, dass dann alle gleich kommen und sagen, also können wir dir helfen? Und also ich bin sowieso der Typ, wenn, dann gehe ich auf jemanden zu und ich brauche nicht jemanden da, der zu mir kommt und sagt, kann ich dir helfen? Und das finde ich ein bisschen anstrengend.
Du arbeitest ja nicht schon seit Anbeginn aller Zeit, du arbeitest nicht schon immer als Künstlerin, bevor wir nachher über noch deine Kunst sprechen, über die schrägen Typen, würde ich gerne wissen, weil du hast ja quasi mittendrin im Leben, kann man sagen, dein Leben komplett auf links gekrempelt und neu angefangen. Wie kam das?
Ja, mittendrin im Leben heißt, dass meine beiden Mädchen mich nicht mehr so richtig brauchten. Meine Kleine war dann 14, 15. Dann habe ich gedacht, ja, als Grafikerin jetzt wieder beruflich anzufangen, nach 15 Jahren nicht arbeiten in diesem Job mit diesen ganzen Computerneuerungen, dann habe ich gedacht, gut, du wolltest schon immer was Gutes tun und hast auch die Möglichkeit, einfach, musst jetzt nicht unbedingt Geld verdienen, tu was Gutes. Und dann bin ich in die in eine Villa in der Königin-Luise-Straße gegangen, neben der ehemaligen Schule meiner Kinder. Und ich wusste, da sind Werkstätten, in denen mit Behinderten gearbeitet wird. Dann bin ich einfach rein, habe gleich erstmal in der Töpferabteilung gefragt, braucht ihr vielleicht noch Hilfe? Und da hieß es gleich so, nee, wir sind schon voll, aber die Kunstabteilung braucht jemanden. Das ist unten die Treppe runter. Gut, dann bin ich einfach nach unten, habe da geklopft und die haben mich mit offenen Armen aufgenommen und dann ja, durfte ich sofort mitarbeiten und habe dann erstmal ein Jahr ehrenamtlich dort gearbeitet. Mhm. Daraufhin hieß es dann, ja, mach doch einfach Bundesfreiwilligendienst. Dann habe ich gedacht, das macht man doch nicht.
In der Schule so,
genau,
oder?
Das macht man doch nicht als ältere Frau.
Oder wenn man überbrücken muss, wenn man keinen Studienplatz hat.
Genau,
dann,
um zu wissen, was man so im Leben noch vorhat. Mhm. Und ja, dann habe ich einfach gedacht, gut, wenn das möglich ist, dann mache ich das. Und dann habe ich jetzt dann ein Jahr habe ich in der Kunstwerkstatt dann im Bundesfreiwilligendienst gearbeitet. Und nebenbei in den zwei Jahren, nachdem die Kleine mich nicht mehr so brauchte, habe ich schon angefangen, Figuren aus Ton zu basteln. Ich habe extra wenig Ton genommen, weil ich dachte, das wird zu teuer und habe angefangen, so dünne Figuren zu machen. Und innerhalb dieser zwei Jahre sind bestimmt 60 entstanden und meine Freundinnen staunten jedes Mal und haben gesagt, wow, die sind ja toll. Und dann habe ich angefangen, einfach meine Zeitschrift anzuschreiben, mit Fotos beigelegt und die haben dann sofort gesagt, die sind ja super toll, die drucken wir ab.
Wie wollen wir leben? Das ist ja meist die zentrale Frage hier bei Plus Eins oder natürlich auch überhaupt draußen im Leben auf dieser Welt. Aber manchmal ist ja die Frage, wie können wir leben auch da? Also wir sind ja auch abhängig von nicht ganz so banalen Umständen wie zum Beispiel unserer Gesundheit. Und mein Kollege Johannes Nichelmann, der erzählt uns jetzt die Geschichte von Alexander aus der Nähe von Köln, der im letzten Jahr durch einen Schicksalsschlag zum Influencer wurde. Hallo Johannes.
Hallo.
Wer ist denn dieser Alexander?
Also Alexander ist 21 Jahre alt und er hat knapp 8000 Followerinnen und Follower bei Instagram, denn er erzählt dort von seinem Alltag als Krebspatient. Also er postet Fotos, schreibt darunter seine Gedanken und spricht auch dann in Videobotschaften zu den Leuten. Also man kann ja so Stories erzählen, die sind dann 24 Stunden abrufbar bei Instagram und da berichtet er sehr viel aus seinem Leben und ist einfach in Kontakt mit den Leuten, die ihm folgen. Dieser Account, der heißt zunächst Alex vs. Cancer. Warum nur zunächst? Darauf kommen wir ganz am Ende der Geschichte. Also Alex gegen den Krebs. Und mich hat interessiert, deswegen bin ich zu ihm in die Nähe von Köln gefahren, warum macht er das? Selbst in den dunkelsten Stunden. Also ich folge ihm seit einem halben Jahr ungefähr. Und es ist wirklich manchmal ziemlich schwer auszuhalten, zuzuschauen bei dem, was da in seinem Leben passiert ist. Und ich wollte außerdem wissen, wie geht eigentlich so ein junger Mensch wie er, eben wie gesagt Anfang 20, mit so einem krassen Schicksalsschlag um, weil sein normales Leben ja von heute auf morgen komplett zusammengebrochen ist. Bis zum Frühjahr 2018 war eigentlich alles normal. Er hat, wie jetzt auch, bei seinen Eltern gelebt, in so einer Reihenhaussiedlung in einem kleinen Dorf. Und er hat schon als Kind mit so einem Küchenwagen immer Tomatensaft durchs Wohnzimmer geschoben. Denn sein großer Lebenstraum, den er sich auch erfüllt hat, war es eben, Flugbegleiter zu werden. Er ist sofort nach der Schule in den Job, ist durch die Welt geflitzt und war auf Lang- und Kurzstrecken unterwegs.
Am besten hat mir Kapstadt gefallen. Da waren wir ungefähr 5 Tage. Die Crew war toll. Das Land ist toll, die Kultur ist toll, das Essen ist toll und der Wein ist auch gut.
Und Wochen vor dieser Reise nach Kapstadt hatte Alexander schon mal nach einer Flugreise ganz krasse, höllische Knieschmerzen und hat es erstmal auf sein Wachstum geschoben und dachte, das geht irgendwie schon wieder vorbei.
Wie alt war er da?
20 dann. Okay. Also dachte, wie wir alle, es geht einfach rum. Ist es aber nicht, denn es ging dann erstmal zum Arzt.
Irgendwann war es dann aber so schlimm, dass ich wirklich nur noch ganz kurze Strecken gehen konnte und dann bin ich auch zur Ärztin gegangen. Dann wurde ich auch von den Kollegen darauf angesprochen, dass das jetzt echt mal abgeklärt werden muss. Die Hausärztin hat dann erstmal vermutet, dass vielleicht Wasser im Knie ist. Die hat eben ertastet, dass da was drin ist. Ich sollte mich dann eine Woche schonen, aber als das nicht besser geworden ist, habe ich dann eine Überweisung zum Röntgen bekommen und zum Orthopäden.
Und der hat dann rausgefunden, was wirklich los ist?
Nee, der hat nicht rausgefunden, was los ist. Der hat ein Röntgenbild gemacht und gesagt, da wäre nichts zu sehen. Ich soll mich nicht so anstellen und wenn ich eine Krankmeldung haben müsste oder ein Krankschreiben, müsste ich mir eine bessere Geschichte ausdenken. Ich wollte gar nicht krank geschrieben werden, denn tatsächlich an dem Abend oder in der Nacht bin ich dann nach Kapstadt geflogen. Ich weiß noch, dass ich auf dem Kap der guten Hoffnung echt gedacht habe, scheiße, wie kommst du hier wieder runter? Das wird echt heftig. Aber es hat geklappt.
Ja, und da ging es wieder los. Ne? Also Alexander hat sich ganz vielen Ärzten vorgestellt, geht in Krankenhäuser und dann schließlich hat er die Diagnose erhalten, dass er Krebs hat.
Ja, nach der Diagnose, das zieht einem den Boden unter den Füßen weg, das kann man gar nicht erklären. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein Leuten sage, dass ich 13 Monate Therapie gemacht habe oder 18 Chemos, die Worte umfassen überhaupt nicht, was das überhaupt bedeutet, was das für ein psychischer Druck ist, für ein physischer Druck, was der Körper aushalten muss, was die Familie aushalten muss, was das für eine finanzielle Belastung ist.
Also Alexander muss ab jetzt, das ist das neue Leben, mit seinen Eltern auf der Krebsstation der Uniklinik in Münster viel Zeit verbringen, weit weg von zu Hause. Und da kommt er dann eben auf die Idee, seinen Instagram-Account zu starten, als Fenster zur Welt, wie er sagt. Zuerst wollte er eigentlich nur Leute treffen, die das gleiche Schicksal haben. Dieser Krebs ist relativ selten, gerade bei Leuten in seinem Alter. Eigentlich ist das eher was so im, was ich mit 9, 10.
Und deswegen wurde es auch so schwer oder so spät erkannt und rausgefunden?
Vielleicht, ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es kann eine Ursache sein, dass man an diese Krebsart erstmal gar nicht denkt bei jemandem, der schon Anfang 20 ist. Es ist nicht so extrem selten, aber schon selten. Es kommt jetzt bei bestimmten Ärzten vielleicht nur einmal in der Karriere vor, keine Ahnung. Das ist nicht, was jetzt sofort in den Geist reinkommt. Auf jeden Fall hat er nicht nur Leute gefunden, die das gleiche Schicksal haben, irgendwo auf der Welt, sondern Leute haben vor allem ihn gefunden und haben sich bei ihm ganz viel Hoffnung abgeholt und ihm zugeschaut. Also er ist jemand, der für andere Leute, die diese Krankheit haben, Krebs im Allgemeinen, jemand, der sehr wichtig ist. Im März 2019, also Anfang dieses Jahres, hat er dann ein Video zu seinem aktuellen Stand gepostet. Damals saß er in einem Auto und bei Instagram ist das so, in diesen Stories, diesen Videos kann man so Filter über sein Gesicht ziehen, also zum Beispiel sich lustige Hasenohren ankleben lassen. Er hat es so gemacht, dass er sich so eine Brille auf die Nase montiert hat, eine digitale, und seine Haut ist ganz weich geworden, hatte so ein bisschen rote Wangen bekommen. Also er sah nicht so aus, wie er in Wirklichkeit aussieht.
Hier.
So, endlich, nach über 21 Tagen in Münster und Antibiotika über den Port als Infusion darf ich heute endlich nach Hause. Bekomme jetzt noch 4 Wochen Antibiotika als Tabletten. Und am Freitag habe ich ein Telefonat mit meiner Onkologin und bis dahin soll entschieden sein, ob die mit der Chemo wieder anfangen oder wieder einsetzen oder ob das jetzt wirklich vorbei ist und ich mich nur auf mein Bein und das Gesundwerden konzentrieren darf. Ich bin gespannt.
Das war's. Das war die erste Story am 6. März.
Da hast du ja so einen krassen Filter mit so einer Brille und so Weichzeichner aufgelegt. Warum glaubst du, hast du das am Anfang gemacht, dass du dann noch diese grafischen Veränderungen davor genommen hast an dir?
Wahrscheinlich sah ich so schrecklich aus, dass ich mich unwohl gefühlt habe. Nach so einer Chemo oder nach so Monaten im Krankenhaus, keine Sonne, keine Luft, fühlt man sich nicht so wohl.
Wie hast du das abgelegt quasi, das zu denken, dass du dich so gar nicht zeigen kannst, wenn du halt fertig aussiehst?
Ja, man gewöhnt sich an jeden Anblick. Ne? Es ist tatsächlich so, dass ich mich die ersten Wochen überhaupt nicht erkannt habe. Ich bin einmal mit meiner Mutter zusammen durch Münster gerollt, also ich im Rollstuhl, sie hat mich geschoben und wir haben uns unterhalten und waren wirklich im Gespräch so. Und ich gucke zur Seite ins Schaufenster und sehe unser Spiegelbild. Und mein erster Gedanke war, oh Gott, die arme Mutter und der arme Junge. Und dann ist mir das wirklich, da habe ich gedacht, oh Gott, das bist ja du, ne? Im Nachhinein ärgert mich das. Ich bin damals einer gefolgt, die auch immer mit Filtern nur gesprochen hat. Und das fand ich super blöd. Ich kann es natürlich verstehen, weil es leichter ist, als sich so zu zeigen, wie man sich halt unwohl fühlt. Aber es ist einfach nicht real. Also mittlerweile finde ich das doof.
Dieser Tumor ist in seinem Knie und das heißt, sein rechtes Bein ist betroffen und das ist ein Tumor, der vom Knochen aus wächst, also nicht aus dem Gewebe heraus, sondern vom Knochen aus, und der lässt ihn eben kaum noch gehen. Und die Ärzte machen ihm aber zu Beginn große Hoffnungen, dass das Bein schon wieder wird, dass sie den Tumor entfernen können und er quasi auf 2 gesunden Beinen dann aus diesem Krankenhaus irgendwann rauslaufen kann.
Als ich die Diagnose bekommen habe, haben die Ärzte mir eigentlich gesagt, dass ich auf meinen eigenen Beinen das Krankenhaus wieder verlassen werde nach den Monaten der Therapie.
Aber dann kommt es eben zu Komplikationen und Alexander wird darauf vorbereitet, dass es eben zu einer Amputation des rechten Beines kommen könnte. Mhm. Es gibt eine Alternative, die aber eigentlich gar keine ist. Man könnte irgendwie einen Muskelstrang aus dem Rücken entnehmen, der hätte aber zur Folge, dass er seinen rechten Arm nicht mehr bewegen könnte. Das wäre auch eine Erfolgschance fürs Bein von 20%. Also zu 80% würde er Bein und Arm quasi dann nicht mehr richtig benutzen können. Was er und seine Familie gemacht haben, das haben sie häufiger gemacht, die haben bei sich zu Hause so eine Tumorkonferenz einberufen.
Tumorkonferenz gibt es ja wirklich, ne, wo Ärzte sich treffen und dann über die neuesten Standards sprechen oder so.
Aber die haben gedacht, also das ist ja, betrifft ja nicht nur Alexander am Ende, sondern auch die Großeltern, die Geschwister, die Eltern selbst, aber auch die Freundinnen, die Freunde, die Patentante und so weiter. Und alle sollten quasi Teil dieses Prozesses sein, sollten dabei sein, wenn sich Fragen, so essentielle Fragen gestellt werden, wie eben, was passiert mit dem Bein, was machen wir mit dem Arm, was für Alternativen gibt es. Davon erzählt er auch überall in seinem Instagram-Account, auch davon, wie es eben dann tatsächlich abgelaufen ist bei dieser Konferenz.
Wir haben alle zusammen über die Optionen gesprochen und auch besprochen, was auf mich zukommt und was somit auch auf meine Freunde und meine Familie zukommt. Aber letztlich habe ich mich dann für die Amputation entschieden. Und heute in einer Woche ist die Operation. Und dann wird das rechte Bein oberhalb des Knies amputiert.
Ja, danach habe ich geschrieben, dass es mir wichtig ist, auch diesen Teil meiner Geschichte mit euch zu teilen. Die Amputation gehört bald zu mir und ist ein Teil von mir. Und Instagram hat mir von Anfang an geholfen, diese Sache zu verarbeiten. Ja. Die Tage vor diesem Video habe ich mich zurückgezogen bei Instagram, weil ich einfach überfordert war. Aber das war dann der Tag, wo ich mir entschlossen habe, das einfach zu erzählen, weil es ja passieren wird. Und ich habe mich ja dazu entschlossen, das öffentlich zu machen. Und dann muss man darüber auch sprechen. Aber ja, das war eine schwierige Story. Ich habe einen Abschiedspost geschrieben bei Instagram. Und nur ein schwarzes Bild gepostet und dann Text dazu geschrieben.
Eine Traueranzeige fürs Bein.
Ey, ich habe Danke gesagt. Möchtest du mal hören?
Ja.
Das habe ich seitdem auch nicht wieder angeguckt. Da. Einfach nur ein schwarzes Bild. Da habe ich drunter geschrieben, 21 Jahre hast du mich durch mein Leben getragen. Meine ersten Schritte, mein erster Schultag, Urlaub, Meer und heißer Sand. Als ich schwimmen gelernt habe, du warst immer dabei. Und es war eine Höllenarbeit, Schuhe zu finden, die nicht gedrückt haben und gleichzeitig auch gefallen haben, ja. Mein erster Flug als Flugbegleiter, das erste Mal in Amerika, China oder Japan. Ich habe dich geliebt und wir waren ein super Team. Doch dann wurdest du krank, bekamst Chemotherapie und wurdest operiert und etwas ging schief, schrecklich schief. Du wolltest nicht heilen, nicht gesund werden und nicht richtig funktionieren. Ich habe vieles versucht, aber du möchtest einfach nicht mehr bei mir sein. Deshalb trennen sich heute unsere Wege. Um 9.15 Uhr wirst du abgenommen. Ich werde dich sehr, sehr vermissen, aber ich werde weiterleben. Ich danke dir für alles und wünsche dir alles Gute. 241 Kommentare. Die habe ich wahrscheinlich nicht mal beantwortet. Ich bin so fies. Ja. Das war schlimm. Der Tag war richtig schlimm. Aber nicht der schlimmste, den ich da hatte in der Zeit. Im Nachhinein betrachtet fand ich die Chemotherapie schlimmer als die Amputation. Zu dem Zeitpunkt war natürlich meine größte Angst nicht, kann ich danach wieder arbeiten oder nicht. Meine größte Angst war und ist auch immer noch, muss ich daran sterben oder nicht. Und wenn man das überlebt, kann man ja schon froh sein. Aber dennoch wünsche ich mir im Alltag nichts mehr, als wieder fliegen gehen zu dürfen.
Ist denn nach dieser OP wenigstens alles gut verlaufen?
Erstmal leider nicht. Die Heilung verläuft super schleppend, er muss sogar nochmal operiert werden und er muss auch immer wieder zur Chemo in die Uniklinik Münster und auch das zeigt er bei Instagram, zum Beispiel wie ihm die Medikamente verabreicht werden oder dieses unglaublich tolle Personal, die Schwestern, die ihm wirklich rührend zur Seite stehen, das bekommt man alles so mit über seinen Instagram-Account, über die Geschichten, all das zeigt er. Vor einigen Wochen aber hat er endlich seine letzte Chemo geschafft und sich dafür nach all den Monaten im Krankenhaus auch was Besonderes ausgedacht.
Ja, genau, das habe ich auch bei Instagram gesehen. In den USA ist das total üblich. Ich habe eine Glocke gekauft, beziehungsweise meine Patentante hat mir die Glocke geschenkt. Die hat mich bei der vorvorletzten Chemo besucht und dann haben wir das besprochen den Tag über, haben quasi eine Schiffsglocke aufgehangen und dazu ein Gedicht geschrieben oder einen Text verfasst. Und das hängt jetzt beides zusammen auf der Onkologie in Münster. Und wenn jetzt ein Patient seine letzte Chemo hinter sich gebracht hat, kann er dann quasi dieses Gedicht lesen für sich oder vortragen und dann sein neues Leben einläuten sozusagen.
Wie war es denn für dich selbst, denn an dieser Glocke läuten zu können?
Aufregend. ich habe mich auf jeden Fall beobachtet gefühlt, weil natürlich dann alle geguckt haben, aber es war auch irgendwie befreiend, auch wenn natürlich dieser ganze Tag so aufregend war. Ich war einfach nur froh, dass es vorbei war und dass ich nicht mehr dahin muss. Aber es war natürlich schon schön, das so einzuläuten. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege Fotos von Münster geschickt, wenn da nochmal jemand dran läutet. Mal abwarten.
Er redet ja die ganze Zeit davon, diesem Gedicht. Was ist denn das für ein Gedicht?
Er hat es auch gepostet als Foto, deswegen kann ich es vortragen. Er schreibt: Die Zeit ist gekommen, der Berg ist erklommen. Ich möchte mich bei allen bedanken, bei meinen Betreuern, Freunden und Bekannten. Das Läuten soll euch sagen, ich werde mich wieder ins Leben wagen. Denn die Chemo ist vorbei, nun fühle ich mich wieder frei.
Und dann wird geläutet.
Und dieses neue Leben bedeutet für Alexander vor allem ja auch, dass er jetzt neu gehen lernen muss. Denn er hat ja nur noch ein Bein, bekommt eine Prothese, eine Hightech-Prothese. Als ich ihn besucht habe, war das noch so ein Zwischending, was noch nicht ganz angepasst war. Da war auch noch nicht so ein Bein dran, sondern eher wie so ein Besenstiel, einfach so ein Stab wie einer Krücke vielleicht. Also ein sehr einfaches Ding.
Ja.
Genau, da ist auch ein Computer mit drin gewesen, der so Sachen ausrechnet, sein Gewicht und dass das Ding richtig funktioniert und so weiter. Aber ich habe jetzt gesehen, letzte Woche in seiner Story, dass er jetzt inzwischen die richtige Prothese bekommen hat. Er hat auch gezeigt, wie die mit so einem Ventil da, wie sie sich so ansaugt. Und das ist wirklich ein krasses Hightech-Ding. Mhm. Und dann muss er jetzt auf jeden Fall lernen, wie man das an Strom richtig anschließt, weil das muss ja immer aufgeladen werden nachts. Und in dieser Gehschule lernt er da auch, in die er jetzt immer geht, eben wie er Treppen läuft zum Beispiel, weil da muss man ganz speziell auftreten, dass alle das passiert jetzt. Aber diese ganze Umstellung trotzdem ist für ihn natürlich nicht ganz einfach.
Es gibt Tage, an denen sehe ich die Prothese und finde es zum Kotzen, dass ich sie haben muss. Aber an den meisten Tagen, 99%, denke ich, Gott sei Dank bist du da. Gott sei Dank ist dein Akku vollgeladen und die Prothese ermöglicht einem natürlich schon ein normales Leben. Aber manchmal bin ich auch sauer, weil es dann nicht so klappt, wie ich will. Und dann ist es natürlich leichter, der Prothese die Schuld zu geben als meinem Körper.
Das habe ich gesehen, die Geschichte. Bist du denn in Köln, glaube ich, mit deiner Mama oder so shoppen gegangen, ne? Als die Prothese relativ neu war?
Ja.
Wie war das?
Frustrierend. Das war sehr, sehr kurz nach der letzten Chemo. Ich durfte das Bein oder die Prothese dann mit nach Hause nehmen. Und wir waren im Weidner Einkaufszentrum. Und ich mit zwei Krücken und zu warm angezogen war mega frustriert, weil es dann weh tat und weil ich außer Atem war und es nicht so gut geklappt hat und natürlich die Leute alle gestarrt haben und ich habe mich echt wie ein Freak gefühlt. Das war total ätzend. Aber im Auto haben wir dann nochmal drüber geredet und beschlossen, dass es doch ein Erfolg war, weil ich eben draußen war, weil ich doch auch viel länger durchgehalten habe, als ich ohne Prothese durchgehalten hätte. Es war einfach ein Fehler, sich das zuzumuten nach so kurzer Zeit.
Inwiefern hilft denn es in der Situation, quasi gleich zu seinem Publikum zu sprechen und das gleich quasi in die Welt zu schreien, wie es einem gerade geht, was gerade da passiert?
Ja, das sind halt Leute, die wissen, was ich alles durchgemacht habe und die mich ja meistens hoffentlich auch irgendwie mögen und mir dann gut zusprechen. Und das ist natürlich dann einfach, sich da aufbauen zu lassen. Aber das war auch gar nicht viel besser, die Story dann zu machen, weil wenn man dann einen amputierten, glatzköpfigen Jungen bei Starbucks sitzen sieht, der mit seinem Handy spricht, gucken auch viele Leute. Das war mir dann aber egal, ich wollte es ja loswerden.
Wir sind eigentlich die Follower von Alex, ne? Das ist ja vielleicht noch ganz interessant. Man kann in der App in die Statistik reinschauen und da sind es vor allem Frauen tatsächlich, die ihm folgen. Und es sind eben auch ganz viele Leute, die eben selbst Krebs haben oder Angehörige haben, die Krebs haben.
Aber warum macht er das oder wie macht er das vor allen Dingen? Also weil ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, wie würde es mir gehen? Mir fehlt jetzt da ein wichtiges Körperteil. Ich kann nicht mehr richtig gehen, deswegen kann ich nicht mehr richtig einkaufen gehen. Ich kann wahrscheinlich auch keinen Sport machen. Da überlege ich erstmal, wie geht mir das, wie gehe ich damit um? Und er macht ja schon den Schritt weiter und dokumentiert das und postet das die ganze Zeit. Ich könnte das gar nicht.
Weißt du ja nicht, weil du in der Situation, glaube ich, gar nicht bist. Ich glaube, ihm gibt es sehr, sehr viel Halt einfach, weil er da Leute hat, die ihn verstehen. Also er läuft durch dieses Einkaufszentrum.
Aber die hat er ja auch in seiner Familie, ne?
Die
also setzen
sich
ins Auto und reden erstmal darüber, Mann, guck mal, das war jetzt ja schon mal ein Erfolg.
Das stimmt. Aber er hat ja da auch ganz Leute, die einfach, denen muss er nicht erklären, was los ist, so wie den Leuten im Einkaufszentrum da irgendwo in Köln, sondern der kann da einfach sich da in das Café reinsetzen, das Handy auf sich richten und einfach sagen, es läuft gerade richtig mies und ich bin völlig aufgeschmissen und bekommt natürlich dann auch das, was man in der Situation wahrscheinlich braucht, nämlich ganz viel Mut zugesprochen. Das Problem ist aber bei Instagram, dass eben nicht nur dieser Mut kommt, sondern natürlich in unseren Zeiten auch viele Hassnachrichten. Er hat mir ein paar gezeigt, ich will die jetzt gar nicht zitieren, aber es ist wirklich beschämend, was Leute glauben, ihm schreiben zu müssen. Und das ist auch so, dass er sich deswegen jetzt schon sehr genau überlegt, was postet er nicht. Er hat so eine Schere im Kopf und will auch wirklich immer aufpassen, dass er nicht irgendeinen Halbsatz sagt, der irgendjemandem auf den Schlips treten könnte.
Manchmal denke ich auch, es ist ja eigentlich pervers, oder? Also ich bin einem Mädel gefolgt, die ist leider schon verstorben im April, 26 an Brustkrebs. Und die hatte immer so 3000 Follower, 3400 oder so waren das. Hat dann ein Bild gepostet von ihrem Skelett-Zintigramm. Das ist eine Aufnahme vom Skelett, wo jeder Tumor rot aufleuchtet und die hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Also alles voll. Hat das gepostet und 24 Stunden später hatte die fast 6000 Follower. Weil dann feststand, okay, die muss sterben. Und ist ja dann auch 14 Tage später gestorben. Aber da habe ich auch gedacht, dass das eigentlich ja fies ist. Ne? Die Leute gucken dir ja beim Sterben zu.
Hast du auch Follower, wo du das Gefühl hast, die folgen dir genau deswegen, weil sie eben das interessant finden, wie jemand leidet? Also was voyeuristisch da unterwegs sind?
Bestimmt, ja. Was ich aber nicht schlimm finde eigentlich. Ich finde, wenn es dann wirklich, also wenn jemand wirklich einen Post verfasst und schreibt, ich muss bald sterben und daraufhin entscheiden sich 3000 Leute zuzugucken, finde ich das nicht schön. Aber ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die es interessant finden und die das sich angucken wollen. Ich würde mich auch anstarren, wenn ich mich mit Prothese sehen würde oder eben gucken, was ist da. Also eigentlich finde ich das nicht schlimm. Weißt du, wie ich meine?
Aber warum bist du ihm dann gefolgt auf Instagram? Ich meine, okay, du bist Journalist, ja? Da kann ich jetzt sagen, daraus schon so eine Neugier irgendwie. Aber du bist ihm ja schon vorher, du bist ihm ja privat gefolgt. Ne? Du bist irgendwie auf ihn gestoßen. Warum,
ja,
warum folgst du
ihm? Eine Empfehlung von einem Freund. Ich habe mich das auch gefragt, ob ich jetzt so ein fieser Voyeur bin, der jetzt einfach sehen will, was da passiert. Das spielt bestimmt eine klitzekleine Rolle, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber vor allen Dingen habe ich extrem viel gelernt. Beispielsweise Chemotherapie darunter. Ich habe schon gewusst, dass Leuten die Haare ausfallen und was da ungefähr passiert. Aber was es wirklich, eine Chemotherapie wirklich auch ganz haptisch einfach ist, dass man an so einen Beutel angeschlossen wird, an so eine Infusion und was da alles passiert. Das habe ich vorher alles nicht gewusst. Und außerdem, Alexander ist so unfassbar authentisch dabei. Ich glaube, keine Dokumentation, kein journalistisches Werk von außen kann das zeigen, was er zeigt, nämlich das, was wirklich passiert. Mein Eindruck zumindest. Deswegen bin ich ihm, glaube ich, auch gefolgt, weil das wirklich so ein Einblick in diese Welt, in dieses Erleben ist, das ja uns auch tatsächlich alle treffen kann. Da ist ja keiner vorgefeit irgendwie.
Es ist so eine richtige Real-Life-Doku.
Es ist tatsächlich eine Real-Life-Doku. Mhm. Das kann man finden, wie man will, dem dann zu folgen. Aber es ist auf jeden Fall, habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich aber auch gefragt, wie Real-Life ist es denn tatsächlich? Und als ich bei ihm war, wollten seine Eltern, die habe ich auch kennengelernt, nicht vor dem Mikrofon sprechen, weil ihnen das auch noch natürlich sehr nahe geht, das ist klar. Seine Patentante Nena ist aber gekommen, die kennt ihn schon seit er auf der Welt ist und die beiden haben auch immer einen festen Termin zusammen. Jeden Dienstag treffen die sich und jeden Dienstag gehen die zusammen essen. Jedenfalls kamen sie jetzt an einem Montag netterweise schon mal vorbei bei der Familie von Alexander, um mit mir zu sprechen. Und sie schaut natürlich auch jeden Post von ihm mit ganz besonderem Blick an.
Obwohl ich auch weiß, oder ich gehe fest davon aus, dass Alex nicht immer nur so gut geht, wie es erscheint. Ne? Also er hat ja auch seine anderen Phasen und das bekommt man ja auf Instagram einfach nicht mit. Deswegen denke ich schon, wenn er was postet, ich denke dann immer noch so hinter die Kulissen. Ne? Was war vielleicht noch kurz davor oder was denkt er jetzt wirklich darüber? Also es ist ja nicht alles Friede vor der Eierkuchen.
Nee, und über die schweren Sachen zu sprechen bei Instagram ist halt einfach auch schwieriger als über die guten. Ne?
Er geht schon gern mit seinen negativen Gefühlen oder so in die Öffentlichkeit. Ne?
Obwohl ich das ja auch oft mache. Ne?
Ja. Aber immer mit einem Lächeln.
Ja,
immer stimmt. Noch irgendwie. Dass irgendwie doch jeder denkt, ist alles gut.
Weiß ich nicht. Findest du, da fehlt viel?
Weiß nicht, dass du ja doch mehr kaputt bist oder so, als die anderen es vielleicht sehen.
Wäre vielleicht immer ein Ticken schlimmer, als ich es erzähle. Weiß nicht, vielleicht aus Selbstschutz. Ich möchte auch auf keinen Fall, dass irgendjemand sagt, dass ich das übertrieben darstelle. Übertrieben negativ oder übertrieben positiv. Sich selbst einzugestehen, wie schlimm das eigentlich ist oder war, ist auch schwierig. Viel schwieriger, als es vor anderen zu sagen, finde ich.
Das empfindet ja auch jeder anders, ne? Das ist wahrscheinlich auch bei jedem Empfänger oder jedem Follower anders, wie es dann ankommt.
Denke ich mal auch, ja, auf jeden Fall. Seine Patentante hat natürlich noch einen ganz anderen Zugang als jetzt Leute wie ich, die ihn bis auf zu diesem Interview noch nie getroffen haben, natürlich. Er hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Alltag. Die letzte Chemo ist geschafft und er muss jetzt sehen, ob er eben wieder seinen großen Traum verfolgen kann, nämlich Flugbegleiter zu werden. Vorher aber muss er noch eine ganz andere Prüfung bestehen, denn er muss den Führerschein nochmal machen. Den hat er zwar schon mal früher gemacht, der ist schon ein paar Jahre gefahren, aber jetzt muss er beweisen, dass er nur noch mit einem Bein in einem extra dafür umgebauten Auto sicher fahren kann.
Ich habe eigentlich gedacht, ich hatte Krebs, ich hatte Chemo und mein Bein wurde amputiert, mich bringt nichts mehr aus der Ruhe, aber das stimmt nicht. Ich habe echt gezittert vorher.
Ohne diesen Führerschein würde gar nichts mehr gehen. Alexander wohnt auf dem Land und will da auch bleiben, also er liebt das Leben auf dem Land. Zwar in der Nähe von Köln, aber er kann sich jetzt auf gar keinen Fall vorstellen, irgendwie da an den Dom zu ziehen. Er wohnt aktuell noch bei seinen Eltern und ohne eigenes Auto könnte er eben nicht zu seinen Freunden fahren, irgendwie ins Kino gehen. Und er könnte vor allen Dingen, wenn er wieder arbeiten dürfte als Flugbegleiter, seine Station ist in Frankfurt am Main, dann würde da einfach überhaupt nicht hinkommen. Deswegen galt es zuerst dafür zu sorgen, dass das Auto, das er ja hat, irgendwie umgerüstet wird, was gar nicht so einfach ist.
Ich habe beantragt, dass dieser Umbau bezahlt wird von der Krankenkasse. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass ich auch mit dem Bus und mit der Bahn fahren könnte. Was natürlich Riesenquatsch ist. Also die Bushaltestelle sind bestimmt 1,5 Kilometer. Die kann ich gar nicht am Stück laufen, zumindest noch nicht. Und wenn ich mir das so für die Zukunft überlege, wenn ich um 5 oder 6 Uhr morgens in Frankfurt sein muss, um zu arbeiten, dann brauche ich ein Auto. Sonst bin ich ja 4-5 Stunden unterwegs, das geht nicht. Dann haben wir den Umbau einfach selber bezahlt. Also ich habe den dann selber bezahlt.
Da gab es wirklich kein Rankommen an die Krankenversicherung. Das haben die nicht verstanden?
Nee, das haben die nicht verstanden. Ich habe auch keinen Parkausweis bekommen. Da hat mir die Dame am Telefon gesagt, dass ich mir beide Beine amputieren lassen müsste, um den zu bekommen. Das war natürlich dann ungeschickt formuliert und
sehr ungeschickt formuliert, ja. In der Tat, sehr, sehr ungeschickt formuliert. Das hat Alexander, die Geschichte kannte ich schon, nämlich auch auf Instagram erzählt. Und ich bin wohl nicht der einzige Journalist, der ihm folgt. Daraufhin hat sich nämlich die Kollegin einer Kölner Zeitung gemeldet und wollte einen Artikel darüber machen.
Über die Dame vom Amt?
Über die Situation und diesen Satz und dass er eben diesen blöden Parkausweis nicht bekommt. Dann hat Alexander das Amt einfach darauf hingewiesen, dass es sein könnte, dass vielleicht ein Artikel kommt und wer weiß, womit zusammenhängt. 4 Tage später lag der Parkausweis dann im Briefkasten. Und er braucht ihn eben, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen, eigentlich überhaupt gar keine Frage. Jetzt geht es aber darum, er braucht ja auch eine neue Fahrerlaubnis, die ihm eben erlaubt, in diesem Auto mit diesem umgebauten Pedal und so weiter überhaupt fahren zu können. Und er muss neue Fahrstunden nehmen und hat richtig Bammel, denn eigentlich sagt er, ist ein sehr routinierter, sicherer Fahrer, aber jetzt hängt eben so viel für ihn davon ab und vor ein paar Wochen war dann der Tag der Prüfung und seine Tante Nena, Patentante Nena, hat ihn begleitet.
Naja, es war gar nicht so eindeutig vom Fahrlehrer, ne?
Ja.
Der hat das gar nicht so eindeutig gesagt, der hat ja jetzt nicht die Hand gegeben und gesagt, so, du hast bestanden. Also es war leider, auch bei dem anderen Fahrschüler, da wusste ich das ja schon, der wusste es auch nicht genau. Dann standen wir zusammen und der Fahrlehrer sagte, so, dann haben wir ja jetzt alles. Sicher, hat der Alexander jetzt bestanden oder nicht? Ja, doch, ich denke ja schon, ne? Dann haben wir uns umarmt und uns gefreut.
Bei uns war das schön, sind wir erstmal essen gegangen.
Genau. Ja, diese Hürde ist also geschafft bei den beiden. Und es ist halt die Voraussetzung eben, um die nächste Hürde zu nehmen, wenn er nämlich wieder als Flugbegleiter arbeiten will, hätte er gar keine andere realistische Möglichkeit gehabt, zum Flughafen zu kommen. Die Frage ist aber, wird das überhaupt gehen? Er hat mir erzählt, es gibt kein Gesetz, keine Regel bei seiner Fluglinie, die sagt, man darf mit einer Prothese auf gar keinen Fall ins Flugzeug steigen. Es geht eben darum, man muss in der Lage sein, so einen Flieger evakuieren zu können, Feuer löschen zu können und so weiter. Das müsste ihm irgendwann ein Arzt bestätigen. Als ich Alexander besucht habe, bin ich gerade aus dem Zug gestiegen und habe noch seine aktuelle Story gecheckt. Und da hat er davon erzählt, dass eine Kollegin für ihn von Hongkong aus einen Aufruf gestartet hat mit der Bitte, es möge sich bitte jemand melden, der vielleicht ein ähnliches Schicksal hat oder irgendwie auch eingeschränkt ist und wieder im Flugeinsatz ist.
Wie so ein Präzedenzfall dann.
Genau.
Da hatte eine Kollegin diesen Aufruf gestartet und der hat sich wirklich innerhalb von wenigen Minuten gemeldet und direkt seine Handynummer geschickt. Den habe ich dann angerufen und der hat mir sehr viel Mut gemacht, der hat mir Tipps geben können und erzählt, wie es bei ihm war. Bei ihm war es relativ schwierig, die Firma hat dann angezweifelt, dass diese Flugtauglichkeit wirklich wieder erlangt wurde, weil sie sich das eben nicht vorstellen konnten mit dieser Einschränkung. Dann ist er nochmal zurück, hat sich das nochmal bestätigen lassen und dann hat alles gut geklappt. Er fliegt jetzt seit 6 Monaten wieder und ist, glaube ich, ganz happy.
Es hat sich also jemand gemeldet bei ihm, was natürlich großartig ist, jemand, der ihm da Halt geben kann. Also am Ende kommt es darauf an, ob es eine Bestätigung von einem Arzt gibt. Es ist nur noch ein weiter Weg für Alexander bis dahin, denn er muss, das sagen die Ärzte, noch ein Jahr zu Hause bleiben, weil er eben noch weiter lernen muss, mit diesem Bein umzugehen, mit dieser Prothese umzugehen. Dann diese Chemo ist ein extrem krasses Gift, das erstmal Monate brauchen wird, bis es aus dem Körper raus ist, bis diese ganzen Nachwehen davon einfach nicht mehr zu spüren sind. Außerdem, und das ist, glaube ich, der schwerste Punkt noch aktuell, er muss zu Nachsorgeuntersuchungen alle paar Monate. Das heißt, der Krebs ist zwar aktuell weg, aber er gilt halt noch nicht als geheilt. Das dauert, glaube ich, sogar 5 Jahre, muss er alle 3 Monate diese Untersuchungen machen. Und er hat in dieser Woche auch von seiner großen Angst erzählt, die er schon Wochen vorher hat, wenn er zu diesen Untersuchungen muss. Weil natürlich entscheiden die darüber, ob er gesund ist oder nicht. Und das ist jeder, der vielleicht schon mal, weil sie nicht sich hat testen lassen auf irgendeine Krankheit, vielleicht einen HIV-Test gemacht hat, kann nur im Entferntesten erahnen, was das für eine riesige Sorge ist, ob er noch krank ist oder nicht. Er hat Riesenstress und trotz allem hat er an seinem Account eine größere Änderung vorgenommen bei Instagram.
Du hast deinen Account jetzt umbenannt von Alex vs. Cancer zu deinem normalen, richtigen Namen. Warum?
Ja, ich wollte einfach ein bisschen damit abschließen. Natürlich wird das immer ein Teil von mir sein, aber ich habe entschieden, mit meinen Freunden und meiner Familie zusammen, wir haben das hier zu Hause wirklich diskutiert, ob ich das machen soll oder möchte.
Die Umbenennung.
Die Umbenennung, ja. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das zwar eine Sache ist, die mich prägt, aber es ist keine Sache, die mich ausmacht. Und deswegen habe ich mich dann umbenannt.
Und jetzt heißt er nicht mehr Alex vs. Cancer, sondern Alex.bö, also B-O-E-H, wie Böhmer, sein Nachname. Es ist quasi ein Account mit seinem Namen.
Und diesen Account haben wir auf Deutschlandfunk Kultur auch verlinkt für Sie, falls Sie Alexander auch folgen möchten. Diese ja doch sehr eigene Art, mit einer Krebserkrankung umzugehen, diesen ganzen Prozess auf Instagram zu dokumentieren, andere Menschen daran teilhaben zu lassen und vielleicht auch ein Teil weit selbst Kraft daraus zu schöpfen. Ist ja so ein, wer jetzt nicht auf Instagram unterwegs ist oder in Social Media aktiv ist, der denkt sich ja so, was? Was ist eigentlich so eine Story und warum macht er das? Was hast du da mitgenommen, Johannes?
Dass es unglaublich wichtig und toll ist. Also wir meckern super viel über soziale Medien und auch hier bricht natürlich auch Hass, aber im Großen und Ganzen bekommt Alexander hier einfach das Fenster zur Welt, das er eben braucht. Er lernt andere Leute kennen. Seine Mutter hat eben eine Instagram-Freundschaft jetzt angefangen mit einer Frau in der Türkei. Die beiden sprechen so mehr schlecht als recht Englisch, sagt sie, aber trotzdem verstehen die sich komplett, treffen sich bald zum ersten Mal und haben da eben eine Ebene gefunden, sich über dieses Problem auszutauschen. Das ist ja großartig, dass es das gibt. Und außerdem für Leute, die keinen Krebs haben und auch keine Verwandten haben, die Krebs haben, wie ich Gott sei Dank, für die ist das eben ein sehr spannender Einblick in diese Welt von Leuten mit diesem Schicksal. Deswegen ist das tatsächlich sehr, sehr lehrreich. Ich glaube, es kann Journalismus so vielleicht in der Form gar nicht perfekt leisten, wie Alexander das gemacht hat, so eine Aufklärung, weil sie eben so persönlich an ihm, mit ihm zusammenhängt.
Aber dass er das konnte, weil so meine Mutter ist an Krebs gestorben und wenn ich mir sie vorgestellt hätte, dass sie mit ihrem Smartphone irgendwie auf ihrem höhenverstellbaren Pflegebett liegt und sagt, hey Leute, heute Chemo 3, mir geht's richtig bescheiden, ich habe den ganzen Tag nur mich übergeben. Ich kann mir das. Was hat es mit dir gemacht beim Zuhören?
Das stimmt, aber ich muss sagen, Alexander ist auch wirklich ein Typ, der extrem outgoing ist. So wirkt er auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es vor der Krankheit war, aber auf jeden Fall ist er jemand, der sich extrem gut ausdrücken kann, der genau weiß, was er will, der extrem sympathisch ist, der wirklich einfach ein dafür geboren ist, glaube ich, bei Instagram, auch wenn er dieses Schicksal nicht hätte, glaube ich, wäre der einfach Influencer geworden. Das war Vorbestimmung für ihn vielleicht, weil der wirklich so eine tolle Art und Weise hat. Und ich glaube, dass alle Social-Media-Redakteure dieses Landes sich wirklich mal der macht das so professionell und so krass und wie er auch seine Followerinnen und Follower einbindet, ist schon bemerkenswert.
Und es ist halt so die Flucht nach vorne, ne? Das kann man sich vielleicht auch ein bisschen abgucken. Du hast da so einen Schicksalsschlag, so eine wirklich schreckliche Krankheit, wo ganz viele das nicht überleben. Und da so offen mit umzugehen und einfach andere teilhaben zu lassen. Vielen Dank, Johannes, dass du uns die Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und ich wünsche Alexander, dass er ganz schnell, spätestens in einem Jahr, dann wieder nach Kapstadt fliegen kann.
Wir kommen mit.
Das hoffe ich auch, genau. Wir kommen einfach alle mit, Alexander. Wenn du das hörst, buch schon mal die Business Class.
Bei ihr vor der Tür zu Hause steht normalerweise Helmut Schmidt im Regenmantel und lebensgroß. Momentan aber nicht. Momentan ist der Helmut als Leihgabe bei einer Ausstellung. Meine Nachbarin Marina Schmiechen ist heute zu Besuch bei Plus Eins.
Hallo Sonja.
Du lebst ja inzwischen, wie du schon erzählt hast, als freischaffende Künstlerin in einer WG mit Hunderten von schrägen Typen. Und zwar sind das die Skulpturen, die du anfertigst. Die sind immer schräg, Ja, das ist die Grundvoraussetzung. Da musst du mal erklären, was ist dieses Schräg?
Das Schräge ist ja einmal die Figur selber, die ist sehr schmal und dünn. Das liegt daran, dass ich am Anfang wirklich wenig Material benutzen wollte und Ton ist teuer. Dann habe ich einfach ganz dünne Figuren gemacht. Und dann haben aber alle Freundinnen gesagt, hey, das ist doch aber irgendwie Woody Allen oder das ist ja, sehe ich ja sofort, obwohl er so schlank und dünn ist.
Also du machst Promis, ne? Du machst, du hast Frank Zappa zum Beispiel.
Frank Zappa auf Klo nackt.
Warum eigentlich?
Es gibt ein großes Poster, das hing früher, was heißt früher, vor 30 Jahren in ganz vielen WGs und danach habe ich das gearbeitet.
Du machst in Keramik, hat mal jemand über dich gesagt. Du hast auch gerade eine Ausstellung in Braunschweig zu laufen, in den Kemenaten. Es läuft also, ne? Aber es war ja nicht immer so. Du warst ja auch mal Hausfrau und Mutter. Wie ist es, wenn man mehr oder weniger plötzlich von seiner Kunst leben muss?
Insofern musste ich nicht von meiner Kunst leben. Das hat sich einfach glücklicherweise so ergeben, dass ich jetzt inzwischen von der Kunst leben kann. Mhm. Und das kam auch gar nicht so plötzlich. Ich habe wirklich, das ging so kontinuierlich einfach immer weiter. Die Kreise wurden immer größer. Von den Freundinnen, dann ging das über Zeitungen und dann habe ich ein paar Ausstellungen gehabt und mittlerweile bin ich schon recht bekannt. Also es sind Leute, die gehen an Galerien vorbei, sehen die Figur und sagen, hey, das ist doch Marina Schmiechen.
Aber ich frage deshalb, weil du machst ja auch Auftragsarbeiten, also sogenannte Extrawürste. Jetzt hast du gerade für Eltern ihren autistischen Sohn zum Beispiel aus Ton geformt. Was macht das denn aber, das frage ich mich mal bei Künstlern, die wirklich davon leben, was macht das mit deiner Kreativität, wenn da so Druck ist für einen bestimmten Auftraggeber, so eine Vorstellung erfüllen zu müssen?
In diesem Fall war es gar kein Druck, weil der Vater der beiden Söhne so glücklich war, dass ich zugesagt habe, seine beiden Söhne zu machen. Und der ist einfach so dankbar. Und die beiden Söhne sind klasse. Den Großen habe ich jetzt schon fertig, den Autisten. Und jetzt mache ich noch den Bruder dazu.
Also die schicken dir Fotos?
Genau. Und dann ich brauche immer Porträtfotos, also das Gesicht frontal und von der Seite und dann die typische Körperhaltung. Also ich brauche gar nicht viele Fotos, ich brauche einfach nur 3 Fotos.
Aber da denke ich immer so, gerade so Eltern sehen doch ihre geliebten Kinder auf immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dann kommst du als Künstlerin, siehst diese 3 Fotos und siehst vielleicht diesen Menschen, den du dann abformen sollst, den gibt es vielleicht ganz, ganz anders. Weil dir ein anderes Detail auffällt oder irgendwie vielleicht doch nur irgendwie eine andere Besonderheit oder so.
Also ich muss sagen, bisher hat es wunderbar geklappt mit der Übersetzung, meiner Übersetzung von der jeweiligen Person. Also
aber du solltest auch mal einen finnischen Schwager machen, der dann am Ende nicht gefallen hat. Was war denn an dem falsch?
Das habe ich auch nicht verstanden. Also es wollte jemand unbedingt den finnischen Schwager gemacht haben. Den habe ich auch wunderbar nach den Fotos gearbeitet. Und dann schickte ich Fotos von der fertigen Figur zu und dann hieß es nur so, tut mir leid, wir können die Figur nicht kaufen, wir erkennen unseren finnischen Schwager nicht. Ja, habe ich dann nochmal die mitgesendeten Fotos mit meiner Figur zusammenmontiert, nochmal geschickt und daraufhin sagte die Auftraggeberin, ja, vielleicht haben wir auch nicht die richtigen Fotos geschickt. Und,
siehst du, da ist nämlich wieder der Blick, den der eine und vielleicht auch der andere hat. Was ist denn für dich das Schwierigste beim, also ich meine, du musst ja als Künstlerin, wenn du diese Figuren machst, ja, du hältst ja so einen Augenblick eigentlich fest. Die sind ja dann gefroren in ihrer Pose, in Ton. Was ist das Schwierigste für dich beim Menschenformen, beim Einfangen von Leben?
Das Schwierigste vom Leben? Also eigentlich gar nichts. Also ich kann eigentlich so jede Form einfangen. So sehr schön, was ich am liebsten mag, sind einfach so faltige Leute, weil diese Falten zu machen, da steckt eben so viel Leben dahinter dieser jeder Falte und das bringt mir am meisten Spaß.
Aber das Gesicht hebst du doch immer zum Schluss auf, ne?
Das Gesicht kommt immer zum Schluss, ja. Erst die Haltung, also der Körper und dann mache ich einen Tag Pause und dann fange ich mit dem Kopf an.
Nach so viel zwischenmenschlichen Lebensfragen und Erfahrungen hier bei Plus Eins geht es jetzt um Herpesviren. Jawohl. Die können also nicht nur unschöne Bläschen am Mund verursachen. Einige Ausformungen wie das, jetzt kommt der Fachbegriff, Zytomegalovirus können uns sogar umbringen. Und der Biologe Holger Zimmermann hat aber zusammen mit seinem Team ein neues Medikament entwickelt und dafür letztes Jahr den Zukunftspreis des Bundespräsidenten bekommen.
Wir hatten eine Anfrage von einem Patienten in den USA, der eine Infektion mit dem Zytomegalovirus hatte, gegen das es keine Medikamente mehr gab, weil es Resistenzen entwickelt hatte. Und den Patienten, der schon Krankheitssymptome zeigte, haben wir dann behandelt mit unserer Substanz und konnten wirklich dem letztendlich das Leben retten.
Visionäre Geschichten aus der Wissenschaft.
Mein Name ist Holger Zimmermann. Ich bin Biologe, Virologe von der Ausbildung her und arbeite bei der Firma Icuris in Wuppertal. Die bestehenden Medikamente hatten halt eine schlechte Verträglichkeit und konnten deshalb nicht prophylaktisch gegeben werden. Und wir haben uns dann überlegt, das schaffen wir am besten, wenn wir mit einem neuen Wirkmechanismus das Virus angreifen. Ein Wirkmechanismus, der einen Prozess adressiert, den die menschliche Zelle gar nicht hat. Von daher waren wir dann hochselektiv, haben das Virus umgebracht und die menschliche Zelle nicht. Wir waren natürlich von vornherein überzeugt letztendlich von unserer Erfindung, von unserer Substanz, die in Zellkultur schon gewirkt hat, was schon ein ziemlich guter Prädikator ist dafür, ob was wirkt oder nicht.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Der richtige Knackpunkt ist letztendlich, wenn man das erste Mal gezeigt hat, die Substanz wirkt auch im Menschen. Und das war natürlich das, wo man gesagt hat, das funktioniert wirklich im Patienten und das ist mehr als nur eine Substanz, die in Zellkultur wirkt. Und jetzt haben wir echt was in der Hand. Das war so der Heureka-Moment in dem Projekt.
Und was hat's gebracht?
Also längerfristig ist die Substanz jetzt auf dem Markt. Es ist die erste Substanz, die auch prophylaktisch in Knochenmarkstransplantierten eingesetzt werden kann. Es konnte eine Verbesserung der Überlebenswahrscheinlichkeit gezeigt werden und es ist jetzt weltweit auf dem Markt und kann eingesetzt werden.
Virus umgebracht, menschliche Zelle nicht, wenn alles im Leben so einfach wäre, oder? Marina, das war's schon mit uns.
Das ging aber schnell.
Ja, oder? Das ist ja. Was nimmst du mit von diesem heutigen Tag?
Ich nehme mit, diese Alexander hat mich echt beeindruckt und ich werde heute den Tag einfach genießen.
Was steht denn heute noch an?
Heute steht noch der kleine Bruder an, der im...
Der kleine schräge Typ, der Bruder. Kleine,
ja, genau, im St. Pauli-T-Shirt.
Und wann machst du, das ist ganz, ganz wichtig, auch für alle Katzenfans, die uns jetzt zugeschaltet sind, wann machst du auch mal eine schräge Katze austun?
Ich hatte schon mal überlegt, von den Simpsons die Katzenfrau zu machen.
Ah.
Vielleicht demnächst.
Wir sind gespannt. Und nächste Woche freut sich Caro Corneli auf Sie hier. Ich verabschiede mich schon mal und bis bald. Tschüss.
Tschüss.